wenn diese große Fluchtbewegung, die wir bis jetzt eigentlich gut bewältigt haben, uns zeigt, dass wir auch mit großen Zahlen zurechtkommen können, weil es die Unterstützung in der Bevölkerung gibt, dann muss es doch möglich sein, kluge Politik zu machen. Und diese Alternative zwischen wir haben keine Kontrolle und dann kommen die Radikalen und sagen, wir machen inhumane Kontrolle, aus diesem Dilemma rauszufinden. Und zwar so schnell wie möglich. Kleine Zahlen, die irregulär kommen, erschrecken und erschüttern die Politik viel mehr als größere Zahlen, die wir legal aufnehmen. Wir sehen es bei der Ukraine. Also wir müssen eine bessere Politik haben als den Status quo.
Das sagt Gerald Knaus. Gerald Knaus ist Experte für internationale Politik und Gründungsvorsitzender des Thinktanks European Stability Initiative. Im Januar 2024 beantwortete er zusammen mit der NZZ am Sonntag-Redaktorin Raffaela Roth die Frage, wie lässt sich Migration entpolitisieren? Viel Spaß bei der Audioversion dieses Talks.
Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass man mit diesem Thema um 22 Uhr an einem Samstagabend einen so großen Saal füllen kann. Die Migration treibt uns um. Die macht uns manchmal auch Bauchweh, glaube ich. Zumindest mir geht's so. Ich fühle mich manchmal ohnmächtig, auch so in meinem journalistischen Alltag. Weil ich denke, ist es vielleicht zu kompliziert, dass man Schutzbedürftigen Schutz gewährt und gleichzeitig politische Mehrheiten dafür halten kann? Dieser Gast ist eine gute Medizin gegen diese Ohnmachtsgefühle, weil er hat das Talent, aus diesem großen, komplexen Problem einzelne Brocken und Schritte zu machen, es eigentlich zu zerlegen. Und deswegen war das eine sehr tolle Erfahrung, schon mit ihm sprechen zu dürfen. Ich habe schon ein Interview für die Zeitung gemacht, kann man morgen in der NZZ am Sonntag lesen. Herzlich willkommen, Gerald Knaus.
Vielen herzlichen Dank.
Ich möchte ihn trotzdem noch kurz vorstellen. Gerald Knaus ist ein gefragter Mann im Moment. Er reist überall in ganz Europa herum und wird von Regierungen und Politikerinnen eingeladen, weil sie seine Lösungen wissen wollen zur Migration. Er ist ein echter Europäer dazu. Er ist in Wien geboren, lebt jetzt in Berlin. Er hat in Brüssel, Bologna und Oxford studiert. Er hat dann bei verschiedenen internationalen Organisationen und Universitäten in Sarajevo gearbeitet, in Istanbul, in der Ukraine. Ich vergesse wahrscheinlich Länder, da gibt es sehr viele. Und dann hat er Ende der 90er Jahre die Europäische Stabilitätsinitiative gegründet. Und das ist diese Denkfabrik, die jetzt diese Migrationskonzepte ausarbeitet, von denen wir ein bisschen etwas hören werden, glaube ich, heute. Genau, und deswegen kommen Sie jetzt, glaube ich, Herr Knaus, gleich auch zu Beginn mit ein paar Fakten. Bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen guten Abend an Sie alle und danke an die Organisatoren und dass es tatsächlich um 10 Uhr nachts am Wochenende noch so viele Leute gibt, die sich für dieses Thema interessieren, ist ermutigend. Denn das heißt, dass Leute, gerade auch in der jungen Generation, sich nicht damit abfinden wollen mit dem, was wir haben. Ich habe gedacht, bevor wir in unser Gespräch einsteigen, zeige ich Ihnen einfach nur ein paar Gründe, warum das Suchen nach konkreten, umsetzbaren Lösungen nicht nur möglich, sondern geboten und realistisch ist. Und ich möchte beginnen mit der Tatsache, dass wir uns alle mit Zahlen schwer tun, dass wir es alle schwer finden, Dimensionen einzuordnen und dass das ausgenützt und oft auch zu großen Missverständnissen führen kann. Wir alle denken in Bildern und dramatische Bilder dominieren auch den Diskurs über Migration, über Klimawandel und Klimaflucht, über Kontrollverlust an den Außengrenzen der Europäischen Union. Das ist ein Bild vom letzten Jahr, eine Woche, als einige tausend Menschen aus Tunesien nach Lampedusa kamen. Wir erinnern uns an das Bild, was danach passiert, wissen wir nicht mehr, denn dann sind die Kameras weggegangen. Wir haben Geschichten, um diese Bilder dann einzuordnen und diese Geschichten drehen sich um Bevölkerungswachstum. Wir wissen alle, dass sich die Bevölkerung in Afrika bis 2050 verdoppeln wird, über Kriege, die wir auch ständig in den Medien sehen, dramatische Bilder, die wir uns merken, Armut und natürlich der Klimawandel. Und dann kommen Politiker und benutzen dieses Gefühl des Kontrollverlusts und der außergewöhnlich großen Dimension dieser Migrationsbewegungen, wie der polnische Premierminister im Herbst 2021 Morawiecki in einem Interview in der Bild-Zeitung und warnte vor 50 Millionen Migranten, die nach Europa kommen über Belarus, wenn Polen dort nicht, und das hat er dann getan, mit Brutalität auch im Winter Männer, Frauen und Kinder in den Urwald in Belarus zurückstößt. Die Angst wird dann zur Rechtfertigung für Gewalt. Ein Grund, warum diese Theorien aber plausibel erscheinen, liegt auch in der Kommunikation internationaler Organisationen. Auch das sind Zahlen, die ich bei jeder Diskussion über Migration immer antreffe. Der UNHCR in Genf veröffentlicht jedes Jahr einen Global Trends Report mit den Zahlen über Flucht und Forced Displacement, also erzwungene Vertreibung in der Welt. Ende 2018 waren das 70,8 Millionen. So wird das kommuniziert. Das ist die Zahl, die dann in den Medien in die Köpfe der Öffentlichkeit eindringen soll. 70,8 Ende 2018, ein Jahr später 79,5 Millionen, ein Jahr später 82,4 Millionen, ein Jahr später 89,3 Millionen und die letzte Zahl 108,4 Millionen. Und man sieht diese Zahlen und man hat natürlich das Gefühl, als Leser, hier gerät etwas total außer Kontrolle. UNHCR hat sogar einen Film auf seine Webseite gestellt und beschreibt hier dramatisch diese 110 Millionen Menschen, die vertrieben wurden. Und was keiner genau weiß, ist, was das eigentlich heißt. Die allermeisten dieser Menschen, die hier gezählt werden, haben nie eine Grenze überschritten. Und manche, viele von denen, wurden vor Jahren, Jahrzehnten, vor zwei oder drei Generationen vertrieben. Hier sind die Zahlen für die UNHCR-Flüchtlinge, also Menschen, die eine Grenze überquert haben, für die der UNHCR weltweit zuständig ist. Und was sehen wir hier? Das ist aus den gleichen Berichten. Ende 2017 waren es 19,9 Millionen in der Welt. 4 Jahre später 21,3 Millionen. Ein Wachstum von 1,4 Millionen Flüchtlingen in 4 Jahren weltweit. Warum kommuniziert der UNHCR nicht diese Zahl, die zeigt, wie wenigen Menschen es gelingt, über Grenzen zu kommen und Schutz zu finden? 1,4 Millionen in 4 Jahren weltweit und davon, sehen Sie diese Zahl, über 300.000 jedes Jahr Kinder, die als Flüchtlingskinder geboren werden, die nie eine Grenze überschreiten, die in Deutschland, in der Türkei, im Libanon oder in Uganda zu Flüchtlingseltern auf die Welt kommen, die werden natürlich gezählt. Das heißt, tatsächlich müssen wir uns die Frage stellen, wie viele Menschen überqueren Grenzen und finden dann Schutz? Ja, im letzten Jahr gab es einen Sprung auf 29,4 Millionen, aber hier sehen Sie, woher das kommt. In 4 Jahren ein Wachstum von 1,4 Millionen weltweit, in 3 Wochen 3 Millionen mehr Flüchtlinge nur aus der Ukraine in der Europäischen Union. Wir sind mitten in der, und das betrifft Europa, größten Fluchtkatastrophe seit Jahrzehnten. Nie hat die Europäische Union so vielen Flüchtlingen Schutz gewährt wie jetzt. Warum verstehen wir nicht wirklich die Dimension des Problems? Warum wirkt es so, und das haben Sie angesprochen, so überwältigend, so aussichtslos? Es liegt auch in unserer Sprache, an den Konzepten wie Migrationsdruck und Klimaflucht. Migrationsdruck erscheint uns allen plausibel. Druck ist etwas Physikalisches, da passiert etwas, die Bevölkerung vermehrt sich und dann denken wir uns irgendwie, die müssen dann irgendwo hin. Oder ein Krieg oder Klimawandel. Aber wie misst man diesen Druck? Zur Einordnung. Wenn ich immer höre, Afrikas Bevölkerung wird sich verdoppeln bis zum Jahr 2050. Das ist die Bevölkerung Südamerikas. Von 1900 bis 2020 von 41 Millionen auf 430 Millionen. Wo ist der Migrationsdruck genau? In Brasilien etwa. 1900 18 Millionen Brasilianer. 2022 212 Millionen, das ist 10-mal mehr. Trotzdem leben die Menschen natürlich in Brasilien. Warum soll das in Afrika anders sein? Oder wie ist das mit der Klimaflucht? Und damit komme ich schon zum Schluss. Wir sehen dann diese Statistiken, hier Projektionen, das geht über 1 Milliarde, die potenziell aufgrund des Klimawandels, aber das sind unseriöse Annahmen. Ich sehe sogar Bücher, die dann von 4 Milliarden sprechen und solche Bücher werden dann diskutiert, präsentiert, gekauft. Die Weltbank macht jedes Jahr ein Szenario oder alle 2 Jahre ein Szenario für mögliche Klimamigration. Im Jahr 2018 rechnete sie mit 140 Millionen Menschen, die in den nächsten 32 Jahren aufgrund des Klimawandels weiter wandern müssten. Die meisten allerdings, so sagte sie, in ihren eigenen Staaten. Wie viel sind 140 Millionen in 32 Jahren? Zum Vergleich, die Bevölkerung Indiens ist in den letzten 32 Jahren um 600 Millionen gewachsen. Spüren wir das hier in Europa? Die Weltbank präsentiert diese Zahlen vorsichtig, alle zwei Jahre mehr. Ihre Schätzungen sind gewachsen auf 170 Millionen, die letzte Schätzung war 216 Millionen. Aber auch das, was ist das für eine Zahl? 216 Millionen weltweit in 30 Jahren vertrieben aufgrund des Klimawandels sind so viele, wie in China in den letzten 10 Jahren vom Land in die Städte gezogen sind. Nur in China. Also was genau wird hier suggeriert? Eine Welt, in der sich der Großteil der Weltbevölkerung auf den Weg macht, ist das nicht. Und wenn man die IOM-Zahlen der Internationalen Organisation für Migration im Migration Report, der alle zwei Jahre erscheint, genauer betrachtet, dann sieht man, dass es in diesem Bericht die Zahl von 281 Millionen gibt. Das sind alle Migranten der Welt drinnen. Die Flüchtlinge, aber auch Menschen wie ich und meine Familie, die als Österreicher in Berlin leben. Da ist Arnold Schwarzenegger drin, der vor Jahrzehnten in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist. Und bis vor einem Jahr war da Henry Kissinger drin, weil er in Deutschland geboren wurde. Das ist die kumulative Zahl aller dieser Menschen. Und das sind 281 Millionen in der ganzen Welt. Die allermeisten, die legal über Grenzen gereist sind, ohne je fliehen zu müssen oder einen Schmuggler zu brauchen. Und damit bin ich schon am Schluss. 89 Millionen, 110 Millionen, 4 Milliarden, 140, all diese Zahlen. Wenn Sie diese Zahlen lesen, werden Sie misstrauisch. Fragen Sie sich, was wird hier wirklich kommuniziert? Und vor allem, womit, in welchem Kontext ergeben diese Zahlen Sinn? Und ist dieses Bild einer Welt in Bewegung und ohne Kontrolle nicht vollkommen irreführend? Wir haben Krisen, darüber werden wir reden, wir müssen sie lösen. Es gibt eine dramatische Situation, nicht aufgrund der Zahlen, sondern aufgrund der vielen Toten an der Außengrenze der EU. Aber die Rhetorik der Angst, der Panik und der Hoffnungslosigkeit ist vollkommen unangebracht. Und wir sollten sie hinterfragen.
Ja, wunderbar. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen Bescheid und genau da möchte ich eigentlich einsteigen. Warum, was passiert hier? Warum ist das so? Warum scheint uns beim Thema Migration die Rationalität zu verlassen? Warum wird das Thema immer emotional diskutiert?
Ich glaube, dass es tatsächlich viele Klischees gibt, die von vielerlei Seite, nicht nur politisch gesprochen, nicht nur von einer Seite, weiterhin in die Debatte geworfen werden. Eines dieser Klischees ist, das haben Sie sicher oft schon gehört, Migration ist Teil der Menschheitsgeschichte, man kann nichts tun, es wird sie immer geben. Und das ist natürlich logischerweise wahr. Nur wird hier vermischt zwischen der ungefährlichen legalen Migration, wenn ich innerhalb der Europäischen Union oder Menschen aus anderen Teilen der Welt legal nach Kanada und in die USA gehen, das ist natürlich nicht besonders dramatisch. Diese Art Migration gibt es tatsächlich immer. Die irreguläre Migration gegen den Willen von Staaten über Grenzen, die ist viel geringer, als irgendwer sich das vorstellen kann. Und der Grund dafür ist auch klar, wenn Staaten beschließen, an ihrer Grenze Soldaten hinzustellen, wie Israel mit dem Zaun an der Grenze zu Ägypten oder jetzt in Gaza, wie viele Menschen können Gaza verlassen? Die haben Gründe zu fliehen, aber da ist Ägypten und man kommt nicht raus. Das Gleiche ist heute in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei, man kommt nicht raus. In den meisten Teilen der Welt zwischen Marokko und Algerien gibt es Mauern, die sind kaum zu überwinden. Die meisten Grenzen der Welt sind nicht zu überwinden. Und das ist aber nicht in der Debatte uns bewusst, dass es letztlich auf Politik ankommt, wie viele Menschen fliehen können. Und dass das kein Naturphänomen ist, wo, wenn der Druck sich erhöht, Menschen einfach irgendwann über jede Grenze kommen. Und diese Klischees stehen einer echten Debatte über Lösungen im Weg.
In der politischen Kommunikation wird ja mehr mit der Angst gespielt. Also Sie zeigen uns hier jetzt Zahlen, aber die Politik, die spielt auf unsere Angst. Wie Sie auch gesagt haben, sie setzt auf Panik. Was kann man denn dieser Angst entgegensetzen?
Also ich glaube drei Dinge. Das erste ist tatsächlich, und ich bin mir bewusst, das ist limitiert, aber es ist trotzdem die Grundlage für eine aufgeklärte, nüchterne Debatte, Fakten, Erklärungen. Eine der gefährlichsten Ideen in der europäischen Politik heute ist die Idee vom großen Austausch. Eine rechtsradikale Fantasie, dass irgendwie die Eliten in Europa Menschen aus vor allem den Nahen Osten und Afrika in großer Zahl nach Europa holen, um die Bevölkerung auszutauschen, zu islamisieren. Das war vor einigen Jahrzehnten eine verrückte Idee von einigen französischen rechtsradikalen Intellektuellen und Schriftstellern. Das ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Also Donald Trump glaubt daran, Viktor Orban erzählt das. Politiker, die bei 20% stehen in den Umfragen in Deutschland, reden über diesen angeblichen großen Austausch. Und jetzt auf die Angst angesprochen, die Realität ist natürlich, dass wir heute in Europa in unseren großen Städten eine andere Bevölkerung haben, viel diverser als vor 50 Jahren. In meiner Heimatstadt Wien, wo ich geboren und aufgewachsen bin, also geboren in Salzburg, aber aufgewachsen in Wien, sind heute fast 40% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 33% der Menschen, die in Wien arbeiten, sind keine österreichischen Staatsbürger. Und es gibt in Wien über 10% Muslime. Und vor 60 Jahren gab es keine. Und dieser Wandel, der wird dann von den Leuten, die die Bilder, die dramatischen Bilder an der Grenze sehen, in eine Beziehung gesetzt. Nur die allermeisten, die als Muslime nach Frankreich kamen, nach England, nach Deutschland, nach Österreich, kamen natürlich legal, nicht über das Mittelmeer. 1958, als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet wurde, war Algerien noch französische Departements. Das war Teil Frankreichs. Die Europäische Union, der Vorläufer der Europäischen Union, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG, hatte damals 10 Millionen Muslime. Da kamen natürlich viele nach Frankreich. England hat viele Menschen aus Pakistan, die sind nicht mit Booten gekommen, die kamen legal. Die Türken in Vorarlberg, wo in manchen Städten eine sehr große Minderheit von türkischstämmigen mittlerweile Österreicher lebt, die wurden eingeladen. Aber dieses Bild, irgendwie die Veränderung, die wir in unseren Städten erleben, ist Schuld oder die Ursache ist ein Kontrollverlust an den Grenzen, ist natürlich mächtig, weil es suggeriert, wenn wir das rückgängig machen oder stoppen wollen, dann stellen wir Soldaten an die Grenze. Und das ist extrem gefährlich. Also ein Höcke in Thüringen, der sich anschickt, die Landtagswahlen in diesem Jahr zu gewinnen, der hat ein Buch geschrieben und da redet er tatsächlich von dieser Remigrationstheorie der Rechtsextremen darüber, dass es wichtig wäre, die nicht autochthone Bevölkerung zu einer freiwilligen Ausreise zu bewegen. Und das ist ein Codewort für ethnische Säuberungen.
Mhm. Ja, ich wollte später dazu kommen, aber reden wir doch darüber, über diese Remigrationspläne, die kürzlich publik gemacht wurden von einem Recherchenetzwerk, Korrektiv. Da wurde ein Geheimtreffen zwischen rechtsradikalen AfD-Vertreterinnen und auch CDU-Politiker publik. Was müssen wir uns darunter vorstellen, was bedeutet das überhaupt Remigration? Was sind das für Pläne?
Es gibt seit einigen Jahrzehnten dieses Thema der Eroberung Europas durch Migration. Es gibt diesen grauenhaften Roman, den ich wirklich niemandem empfehle, von Anfang der 70er Jahre. Ich habe ihn für mein Buch gelesen, Die Herrscher der Heiligen von einem französischen Autor. Und der beschreibt, wie 1 Million Inder mit Booten nach Frankreich unterwegs sind. Und dieser Roman beschreibt das Dilemma des französischen Präsidenten in diesem Buch, der sich überlegen muss, rette ich Frankreich vor dieser Million armer Menschen, indem ich den Soldaten den Schießbefehl gebe. Und der Dialog ist wirklich an Brutalität nicht zu übertreffen. Also der Präsident sagt, okay, dann bringe ich sie halt um. Wir haben im Zweiten Weltkrieg auch viele Leute umgebracht. Aber am Ende fehlt ihm der Mut und das Buch endet damit, dass die Migranten an Land gehen. Und diese verrückten Ideen sind in den Mainstream migriert. Raymond Camus hat diese Idee vom großen Austausch erfunden und in Österreich, der Mann, der bei diesem Treffen dabei war in Potsdam, Martin Sellner und die Identitäre Bewegung, verbreiten das. Die veröffentlichen und publizieren diese Bücher, die verbreiten das bei rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien und haben eben tatsächlich mittlerweile ganz offen diese Rhetorik, man kann die Diversität in unseren Bevölkerungen rückgängig machen. Also die Identitäre Bewegung wurde gegründet in Frankreich mit der Besetzung einer Moschee, die im Bau war, in Tours, in Erinnerung an die Schlacht der karolingischen Könige in Frankreich gegen die Mauren, gegen die Muslime. In Frankreich gibt es jetzt eine Partei von Eric Zemmour, einem Autor, Bestseller-Autor, der ein Buch schrieb über den französischen Selbstmord, das sich unglaublich gut verkauft hat. Und Eric Zemmour nennt seine Partei Reconquête, Reconquista, die Wiedereroberung. Das ist eine Erinnerung an die spanische Wiedereroberung von Südspanien, wo 800 Jahre viele Juden und Muslime lebten, die alle vertrieben wurden von den katholischen Königen. Und das ist etwas, was Martin Sellner und die Identitären versuchen, in die Programme der mit ihnen verbundenen Parteien zu bringen. Und im letzten Jahr gab es in Österreich ein Video, 2,5 Minuten, der jungen FPÖ, also der jungen Freiheitlichen Partei Österreichs, wo alle diese identitären Themen vorkamen, Remigration gelobt wurde, wo gesprochen wird, wir holen uns unser Land zurück, wo man ein Bild sieht, wie junge, kahl rasierte Männer am Heldenplatz in Wien hochblicken auf die auf den Balkon am Heldenplatz. Mhm. Da ist niemand, aber jeder in Österreich versteht sofort, das erinnert an 1938, die Rede von Hitler. Und der Text ist, wir holen uns unser Land zurück. Dann werden 4 kritische, investigative Journalisten gezeigt als Staatsfeinde. Dieses Video war auf der Webseite der FPÖ und die FPÖ liegt in Österreich bei 30% und könnte die Wahlen in diesem Herbst gewinnen. Also Sellner ist dort mittlerweile kein unbekannter Gast mehr.
Und wie sähe das praktisch aus? Wie sähe das aus, wenn solche Pläne umgesetzt würden? Nur schon alleine rein praktisch, wir leben in multinationalen Gesellschaften. Wie will man eine Ethnie vertreiben? Oder wie soll das angestellt werden?
Das Gefährliche ist, das erscheint natürlich total absurd. Aber so war es auch Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, als Intellektuelle in Deutschland und anderswo in Europa, aber eben auch in Deutschland, angedacht haben, wie wäre es denn ein Deutschland, in dem die Emanzipation der Juden rückgängig gemacht würde, in dem es keine Juden mehr gibt, weil sie die Gefahr sind, die diejenigen sind, die das Land zersetzen. Diese ganzen Bücher, Bestseller, hatten politisch keinen Einfluss in Deutschland, in Österreich schon, in Wien haben sie Wahlen entschieden, schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber in Deutschland gab es keine erfolgreiche antisemitische Partei. Aber die Ideen haben sich verbreitet. Und in den 20er Jahren, wissen wir, wurden diese Ideen dann aufgegriffen. Und ich habe einen Professor gehabt in Oxford, Peter Pulzer, der ist in Wien aufgewachsen, in einer jüdischen Familie. Mit 9 Jahren sind sie gerade noch rechtzeitig geflohen nach England. Und er hat dann in den 60er Jahren sich die Frage gestellt, wie war das möglich, in einer so zivilisierten Stadt wie Wien, wo die Emanzipation der Juden, also dass sie gleiche Rechte hatten, ja erst wenige Jahrzehnte zurückging. Bis 1860 gab es in Wien keine Juden, weil es nicht erlaubt wurde zu leben. Wie war es möglich, dass nach dieser erfolgreichen Integration eine zivilisierte Stadt so mörderisch wird, dass es dann gelang, 1938 durch Terror in einem Jahr die Hälfte der Wiener Juden zur Auswanderung zu bewegen. Und er fand die Erklärung in all diesen Intellektuellen, diesen Büchern, diesen Geschichten, die sich verbreitet haben. Und wenn ich heute, viele dieser Autoren haben natürlich nicht gesagt, was dann passieren muss. Sie haben nur beschrieben, unsere Zivilisation wird hier durch eine Gruppe zerstört. Und wenn ich mir heute die Bücher durchlese, die in den letzten 10 Jahren zum Teil Bestseller wurden, nicht nur Eric Zemmour, auch Thilo Sarrazin in Deutschland. Deutschland schafft sich ab, das Land wird zerstört. Was ist der Schuldige für ihn, einen ehemaligen SPD-Politiker? Die muslimische Migration. Oder Michel Houellebecq, ein sehr bekannter, vielleicht der bekannteste französische Schriftsteller, der in Interviews sagt, Europa begeht nicht Selbstmord, Europa wird ermordet. Und das, was Europa zerstört, ist die muslimische Migration. Das ist mittlerweile Teil dieser Diskussion. Und wenn dann politische Parteien in die Nähe der Macht kommen, wie eine immer radikalere AfD, eine immer radikalere FPÖ und bei einer wirklich relativ guten Wirtschaftslage trotzdem auf über 30% kommen, können wir uns vorstellen, was passieren könnte, wenn diese Ideen sich weiter verbreiten und wenn es dann irgendwann eine echte Krise gibt, wie nach 1928 in Deutschland. Also ich habe zu oft gesehen in den Städten, Ländern, wo ich gelebt habe, es ist nicht nur die Geschichte. Ich war viele Jahre in Bosnien, ich habe in der Türkei gelebt, ich war oft am Kaukasus. In den letzten Jahrzehnten, seit dem Ende des Kalten Krieges, gab es Vertreibungen von Millionen Menschen. 91 in Kroatien, 92 in Bosnien, im letzten Jahr in Karabach. Da wurden alle Armenier über 100.000 vertrieben. Menschen sind dazu in der Lage, nicht nur in der Vergangenheit, auch heute. Daher sind diese Ideen so gefährlich.
Gleichzeitig gehen ja dann auch hunderttausende Menschen dagegen auf die Straße, wie wir jetzt gesehen haben in Deutschland und in Österreich. Stimmt Sie das jetzt eher hoffnungsvoll, weil diese Gegenbewegung auch passiert? Oder macht es Ihnen Sorgen, dass überhaupt diese Ideen an Popularität gewinnen?
Ja, das Unglaubliche ist ja, wenn ich jetzt nochmal auf die Zeit, die ich bewusst erlebt habe, zurückgehe. Also das Ende der Teilung Europas im Kalten Krieg 1990 und dann hat sich Europa ja nochmal geteilt, wieder in zwei Hälften, nur da lag die Grenze woanders. Seit 1990 bleibt Krieg, bleibt ein Staatsstreich, bleibt ethnische Gewalt, ein Bürgerkrieg im Westen Europas immer noch undenkbar. Und das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk der letzten Jahrzehnte, dass es gelungen ist, Institutionen zu bauen, die nicht nur überlebt haben, alle Imperien, sondern denen auch immer noch heute ganz viele europäische Staaten beitreten wollen, weil sie das Gleiche wollen, in diese Zone zu kommen in Europa, wo Krieg undenkbar scheint. Aber die andere Hälfte Europas, also die da nicht dazugekommen sind, die haben in den letzten Jahren seit 1990 einen Krieg nach dem anderen erlebt. Und ich glaube, wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Armenien, Aserbaidschan, Abchasien, Ossetien, Tschetschenien, Kroatien, Bosnien, ein kurzer Bürgerkrieg in Nordmazedonien, Kosovo, nochmal Tschetschenien, zweimal große Gewalt in der Türkei, in Südostanatolien, wieder ein Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, ein neuer Georgienkrieg, der Krieg in der Ukraine. Wenn man das alles aufzählt, wir kommen auf über 20 gewalttätige Auseinandersetzungen. Dann natürlich die enorme Repression in Belarus mit Folter. Und wir haben heute mehr politische Gefangene in Europa als in irgendeinem Moment seit 1990. Und das heißt, wir haben eigentlich zum einen, ja, es stimmt mich optimistisch, wir haben in Westeuropa, und das Westeuropa hat sich ausgedehnt, die Balken gehören dazu, Rumänien gehört dazu, die Erweiterung war ein Riesenerfolg. Wir haben dort etwas geschaffen, was wir verteidigen können und müssen. Aber wir können es mit friedlichen Mitteln. Keiner muss zur Waffe greifen. Noch reicht es, richtig abzustimmen, Artikel zu schreiben und auch auf die Straße zu gehen. Keiner riskiert sein Leben im Kampf für die Demokratie. In Belarus, meine Freunde dort, aber auch in der Türkei, nicht zu reden von der Ukraine, die können Demokratie nur noch mit der Waffe oder unter Einsatz und mit Risiko für ihr eigenes Leben. Also in der Ukraine müssen sie kämpfen gegen eine Armee, die versucht, ihr Land zu zerstören. In Belarus müssen sie Gefängnis riskieren. Ich war letzte Woche in Straßburg im Europarat und traf Aserbaidschanis, die darüber berichteten, dass es derzeit über 240 politische Gefangene in Aserbaidschan gibt. Ich traf die Kinder von einigen von diesen. Und da erkennt man, wer dort versucht, für diese Werte auf die Straße zu gehen, der riskiert alles.
Okay. Ja, schöne Nachricht. Wir müssen noch nicht alles riskieren, um für die Demokratie auf die Straße zu gehen. Jetzt müssen wir aber unbedingt zu Lösungen kommen. So wie ich Sie verstanden habe, ist der Kontrollverlust, den die Menschen spüren, auch in Bezug auf die Migration und eben Wellen, die kommen, Massen, gefühlte Massen, die kommen, das Problem. Und Sie würden vertreten, dass man eben eine Kontrolle zurückgewinnen muss und Vertrauen in die Institutionen und in die Demokratie schaffen muss, indem man neue Migrationskonzepte entwickelt. Wie könnte denn das aussehen? Wie sehen Grenzen aus, die Europa würdig sind?
Ja, also vielleicht dazu zwei Beobachtungen. Die erste ist, es ist meinen Kollegen und mir aufgefallen, dass selbst Gesellschaften, die eigentlich Migration sehr positiv sehen, also Migrationsgesellschaften, wo der Großteil der Bevölkerung sich noch daran erinnern kann, dass sie selbst eingewandert sind oder natürlich Freunde und Einwanderer in ihrer Umgebung kennen, Kanada zum Beispiel oder auch Australien, natürlich auch die USA, dass selbst solche Länder bei kleinen Zahlen von irregulärer Migration politisch immer extrem drastisch reagieren. Das ist keine europäische Besonderheit. Also in Australien, wo die Bevölkerung von nach dem Zweiten Weltkrieg bei 8 Millionen lag und jetzt dann bei, irgendwie, ich glaube, 25 Millionen, extrem viel Einwanderung, legal natürlich, kleine Zahlen von Menschen, die mit Booten gekommen sind. Vor 2001, dann einige Jahre nicht, dann noch einmal zwischen 2008 und 2013, waren dort das dominierende politische Thema und haben die Debatte vollkommen dominiert und entschieden, wer Wahlen gewinnt. Und die Wahlen hat der gewonnen, der vorgeschlagen hat, wie man das kontrolliert. In Kanada, ein Land, das mehr Menschen legal derzeit aufnimmt, pro Kopf organisiert, als jede andere westliche Demokratie. Jedes Jahr 500.000. Es gibt einen Migrationsplan in Kanada, wo letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr, jedes Jahr 500.000 Menschen einwandern dürfen, darunter übrigens auch ein Zehntel Flüchtlinge, also jedes Jahr 50.000 Flüchtlinge. Auch Kanada hat im letzten Jahr versucht, die irreguläre Migration von Menschen, die irregulär aus den USA über die Grenze kommen, drastisch zu reduzieren. Und daraus schließe ich, und das sehen wir auch in Europa, dass selbst kleine Zahlen von Menschen, die irregulär kommen, weil sie das Gefühl suggerieren, hier verschwindet die Kontrolle. Und weil dann Populisten natürlich immer erzählen, das war in Australien auch so, da kamen in 4 Jahren 50.000, aber das Argument war, da kommen, wenn wir das nicht stoppen, dann kommt ganz Asien. Dass psychologisch diese Botschaft immer auf einen extrem fruchtbaren Boden fällt. Und natürlich kann man, und das haben die NGOs in Australien gemacht, haben gesagt, das stimmt nicht, die Zahlen sind nicht so hoch, aber das ist einfach eine Realität. Irgendwie kleine Zahlen, die irregulär kommen, erschrecken und erschüttern die Politik viel mehr als größere Zahlen, die wir legal aufnehmen. Wir sehen es bei der Ukraine. Millionen
wie,
Ukrainer.
Also, was hat Kanada gemacht? Wie hat
Kanada das hat Problem gesagt, gelöst? Kanada hat ein Abkommen verschärft mit den USA und hat gesagt, die USA sind ein sicherer Drittstaat. Also wer aus den USA nach Kanada kommt, den schicken wir zurück. Australien hat auch eine Politik gemacht, wo man sagt, wer jetzt mit dem Boot kommt, nach 2013, der kommt nie nach Australien. Wir bringen die Leute für Asylverfahren nach Nauru, eine Inselrepublik im Atlantik, oder nach Papua-Neuguinea, wo sie sehr, sehr schlecht behandelt wurden. Das wäre in Europa gar nicht erlaubt. Der Menschenrechtsgerichtshof oder, wir haben es gesehen, englische Gerichte letztes Jahr zu Ruanda haben gesagt, man darf Menschen nur in einen anderen Staat bringen, wenn da Menschenrechtsstandards erfüllt sind. Sonst bricht die Menschenrechtskonvention. Aber sowohl Kanada als auch Australien und jetzt das Gefährliche ist, Präsident Biden ist dabei vollkommen gescheitert. Also das Migrationsthema wird vielleicht, ich fürchte, wirklich diese Wahlen entscheiden in den USA. Und erst vor wenigen Wochen erschien in der New York Times ein detaillierter Artikel, eine Beschreibung der Pläne von Donald Trump. Sehr realistisch, also das kam direkt von seinem Hauptmigrationsberater. Und wenn Trump die Wahlen gewinnen würde und beginnt, so wie er sagt, vom ersten Tag an das umzusetzen, dann würde das den Rechtsextremen hier in Europa unglaublichen Aufschwung geben. Weil was er vorhat, ist die größte Remigrationswelle der US-Geschichte. Also Lager bauen in Texas, das Militär einsetzen, die National Guard, gar kein Geld vom Kongress erbitten, sondern das durch das Militärbudget machen und Millionen Menschen zu vertreiben oder abzuschieben. Und das auch in den USA kommt aus diesem Bild vom Kontrollverlust. Europa hat im ganzen letzten Jahr, sind über das Mittelmeer ungefähr 260.000 Menschen gekommen. Mhm. Aus Afrika und dem Nahen Osten. Das sind so viele Menschen, wie in den USA derzeit in einem Monat an der Grenze zu Mexiko gestoppt werden. Also im Vergleich zu den USA hat Europa immer noch kaum oder ein sehr kleines, geringes Problem mit irregulärer Migration.
Mhm. Und trotzdem aber auch diese gewinnen Zahlen auch hier die rechtspopulistischen Parteien Wahlen, auch zum Beispiel in der Schweiz hat die SVP die letzte Wahl mit genau diesem Thema gewonnen, obwohl sie in ihrem Buch ja die Schweiz eigentlich als vorbildliches Asylsystem, das effizient ist, das fair ist, das schnell funktioniert, beschrieben haben, gewinnen auch hier die Parteien, die Angstkampagnen fahren und vor Asylchaos warnen. Warum ist das so?
Also ich finde auch hier vielleicht noch eine Zahl interessant. Ich habe nachgeschaut, ich schaue immer gerne an, wo in der Welt wird nach Asylverfahren Schutz vergeben? Also welche Länder haben überhaupt weltweit, viele Jahrzehnte nachdem die Flüchtlingskonvention in Kraft trat, Asylsysteme und wo wird Schutz vergeben? Subsidiärer Schutz, also vor Bürgerkrieg oder Flüchtlingsstatus politisch verfolgt. Und in den 4 Jahren, das hat sich im letzten Jahr aber nicht geändert, in den Jahren von 2018 bis 2021 Wenn man pro Kopf rechnet, weltweit, positive Asylentscheidungen pro Kopf, dann liegen ganz vorne 4 Länder. Österreich, in Europa die Nummer 1, trotz Sebastian Kurz, mehr positive Asylentscheidungen als in jedem anderen Land. Das lag nicht an Kurz, der wollte das reduzieren, das lag am Rechtsstaat. Zypern, weil Zypern keine Kontrolle hat über seine Grenze zu Nordzypern und Leute einfach in den Norden einreisen, auch aus Afrika als Studenten und dann in den Süden gehen. Und an dritter Stelle die Schweiz, an vierter Stelle Deutschland. Also die drei Bodenseeländer sind weltweit in den letzten 5 Jahren diejenigen, die am meisten positive Asylentscheidungen treffen. Und jetzt weiß ich natürlich in Deutschland die Probleme mit dem BAMF, der Asylbehörde, die Schwierigkeiten, die Kritik in Österreich, auch in der Schweiz. Aber im Vergleich zum Rest der Welt sind das immer noch Systeme, die seriös versuchen festzustellen, ob es einen Schutzbedarf gibt. Was aber dazu kommt, ist dieses Gefühl, und da brauchen wir eben Lösungen oder Antworten auch in der Politik. Da brauchen Politiker, die Wahlkampf machen, jetzt in Thüringen oder im Europawahlkampf in der Europäischen Union, Antworten. Wie schaffen wir es, ein Gefühl von Kontrolle wiederherzustellen? Und aus moralischen Gründen würde ich sagen, wie schaffen wir es zu verhindern, dass in den nächsten 10 Jahren, wie in den letzten 10 Jahren, noch einmal 28.000 Menschen im Mittelmeer ertrinken? Also wir müssen eine bessere Politik haben als den Status quo.
Sie nennen die aktuelle EU-Migrationspolitik einen tödlichen Hindernislauf, den man erst überleben muss, bevor man überhaupt in Europa um Schutz bitten kann. Also es sterben tausende Menschen immer noch im Mittelmeer. Wie kann man das stoppen?
Ja, es wird sogar schlimmer. Also wir hatten von Anfang 2014 bis Ende 2023 laut den Zahlen der Internationalen Organisation für Migration 28.000 Menschen, die nur im Mittelmeer auf dem Weg nach Europa ums Leben gekommen oder verschwunden sind. Das ist die tödlichste Grenze der Welt, bei weitem. Und das zählt nicht diejenigen, die in der Wüste auf dem Weg nach Libyen ums Leben kommen, nur im Mittelmeer. 28.000 in 10 Jahren, wie in einem Krieg. Und die Zahlen steigen wieder. Also im letzten Jahr waren es mehr als in den letzten 4 Jahren. Vor allem, weil die irreguläre Migration auch aus Tunesien und Libyen nach Italien im letzten Jahr wieder gestiegen ist. Die Frage ist jetzt, kann man, und da gibt es jetzt 2 Positionen. Die eine habe ich schon beschrieben. Diejenigen, die sagen, man kann Migration nicht stoppen, es ist vergebens. Manche sagen auch, glaube ich, aus moralischen Gründen, man soll es gar nicht probieren. Aber selbst da sage ich dann, ist es nicht besser, man bietet Leuten legale Wege an, wenn es die gibt, als sie zu zwingen, nach Libyen zu gehen, wo sie verhaftet, ausgebeutet, vergewaltigt, erpresst werden, dann in Boote steigen, ihr Leben riskieren und dann irgendwie nach Italien kommen, um dann ohne Status oft viele Jahre in Europa zu sein. Aber die Frage ist, wie kann man jetzt das reduzieren, ohne die Menschenrechte und das Asylrecht auszusetzen? Und da kommen wir zurück zur Idee der sicheren Drittstaaten. Also ich weiß, viele tun sich damit schwer. Es wirkt auf den ersten Blick wieder, was soll das? Also ich gebe ein konkretes Beispiel. Seit Anfang 2017 kooperiert die Europäische Union mit Libyen. Das heißt, wir kooperieren mit einem Bürgerkriegsland und mit einer Küstenwache, die aus alten Milizen besteht. Wir wissen seit 2017, was mit Menschen passiert, die als Migranten, irreguläre Migranten in Libyen festgehalten werden. Derzeit haben wir die schlechteste aller Welten. Die Europäische Union stattet die libysche Küstenwache aus. Die holen Leute, die schon auf dem Meer sind, wieder zurück. Die werden informiert, auch durch europäische Institutionen. Und gleichzeitig sterben weiter Menschen. Wenn wir es schaffen würden, diese irreguläre Migration über Libyen zu entmutigen, indem wir wie die Australier sagen, wer in Boote steigt, wird gerettet. Wir bauen die Seenotrettung aus. Aber wer gerettet wird, dessen Asylverfahren findet ab einem Stichtag in einem sicheren Drittstaat statt. Und jetzt komme ich zu dem in den letzten Monaten sehr umstritten, zu Recht umstritten diskutierten Ruanda-Modell. Was Dänemark vor einigen Jahren...
Vielleicht kurz erklären, was das Ruanda-Modell ist?
Ja, also die dänischen Sozialdemokraten haben vor einigen Jahren und dann mit Unterstützung des ganzen Parlaments eine Entscheidung getroffen, dass sie gesagt haben, um irreguläre Migration zu reduzieren, ist es im Einklang mit der Flüchtlings- oder Menschenrechtskonvention möglich, zu sagen, wer ab jetzt kommt, der kann einen Asylantrag stellen, aber nicht unbedingt in Dänemark, wir verhandeln mit Ländern, die sicher sind, wo Asylverfahren stattfinden können.
Ja, das
mit dem
ist das sogenannte Drittstaatenmodell.
Genau, sichere Drittstaaten.
Sicher, dass eigentlich die Asylverfahren oder die Asylabklärungen an andere Staaten ausgelagert werden.
Genau.
Sie schlagen vor, dass Deutschland das nach Ruanda beispielsweise.
Nein, ich schlage vor, dass europäische Staaten das nicht aus Deutschland, das würde nicht funktionieren, denn es funktioniert nur, wenn es um sehr kleine Zahlen von Rückführungen geht, die eine große Wirkung haben. Also im Falle Australiens war das so, es wurden insgesamt nicht mehr als 2.500 Menschen von Australien nach Papua-Neuguinea und Nauru gebracht und dann ist kein Boot mehr losgefahren. Mit der EU-Türkei-Erklärung, da sind 1 Million Menschen in Boote gestiegen, aus der Türkei zu den Ägäischen Inseln in 12 Monaten. Nach der Erklärung, dass die Türkei ab dem 20. März 2016 bereit ist, Leute zurückzunehmen und ein paar hundert hat sie zurückgenommen, in den ersten 2 Wochen, ist die Zahl der Menschen, die in die Boote gestiegen sind, auf 2,5% gefallen. Also statt 1 Million 26.000. Das Ziel muss es sein, durch möglichst wenige Rückführungen in einen Staat, wo dann allerdings, und das ist das Spannende an diesen englischen Gerichtsentscheidungen im letzten Jahr, die haben nämlich klar gemacht, eine Regierung, auch die englische, die nicht mehr in der EU ist, kann nicht einfach sagen, Ruanda ist sicher, wir schicken die Leute dorthin. Das geht nicht, weil die Menschenrechtskonvention, die auch in England gilt, also im Vereinigten Königreich gilt, im Paragraph Absatz, also im Artikel 3 klar sagt, menschenunwürdige Behandlung muss ausgeschlossen sein. Das heißt, man kann Menschen nicht in ein Land bringen, wenn es dort keine fairen Asylverfahren gibt. Aber jetzt komme ich auf etwas, was viele nicht wissen. Als Alternative zu Libyen, der UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfswerk, bringt seit 2019, also seit 4 Jahren jetzt, Menschen aus Libyen nach Ruanda für Asylverfahren. Nur werden die dort nicht von Ruanda gemacht, tatsächlich hat Ruanda kein glaubwürdiges Asylsystem, nationales, sondern vom UNHCR. Und jetzt frage ich mich, und jeder, der skeptisch ist, kann das ja durchdenken, wenn es gelingen würde, anstatt dass die Europäische Union wie seit 2017 Menschen indirekt nach Libyen zurückbringen lässt, dass wir Leute aufnehmen, die irreguläre Migration reduzieren, indem wir sie in einen sicheren Drittstaat bringen, wo der UNHCR die Verfahren machen würde und wir dann wie Kanada eine ähnlich große Zahl von Flüchtlingen legal aufnehmen würden jedes Jahr, also legale Wege bieten. Wir würden die Zahl der Boote reduzieren, die Zahl der Toten reduzieren. Wir hätten den Kontrollverlusteffekt, der unsere Politik zerstört. Wir hätten eine Antwort auf die Rechtsradikalen, weil wir würden sagen, es ist möglich, im Einklang mit der Menschenrechts- und Flüchtlingskonvention irreguläre Migration zu reduzieren, ohne unsere ganzen rechtsstaatlichen Prinzipien über Bord zu werfen. Und da,
wir müssen schon fast ein bisschen gegen Ende kommen. Sie haben, wirklich eine zentrale Frage von mir, Sie haben so gute Ideen. Das klingt irgendwie logisch. Warum werden die nicht sofort umgesetzt?
Nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist natürlich sehr, sehr viel leichter, Dinge einen Bericht zu schreiben, wir haben das ja 2015 schon gemacht im September und zu sagen, so, das wäre eine gute Einigung mit der Türkei. Wir haben ja vorgeschlagen, Deutschland sollte einige 100.000 Leute aus der Türkei direkt aufnehmen und dafür die Türkei eben Leute zurücknehmen. Es hat dann 6 Monate gebraucht, bis die türkische Regierung davon überzeugt war, denn natürlich, es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Wir brauchen dazu Partner, die ein Interesse haben zu kooperieren. Und ganz im Ernst, es ist nicht leicht für Europäer, die alles tun, um es schwierig zu machen für Afrikaner, legal nach Europa zu reisen. Wir vergeben kaum noch Visa. Es ist extrem teuer geworden, ein Visum zu bekommen. Wir geben Kurzzeitvisa. Es ist schwierig, legal nach Europa zu kommen für Studium aus den meisten afrikanischen Ländern.
Also Marokko hat kein Interesse daran, die Leute zurückzunehmen, weil sie ja nichts von Europa im Gegenzug kriegen.
Ja,
man müsste ihnen beispielsweise Stipendien mehr anbieten, Bildungsmöglichkeiten in Europa, das wäre der Austausch.
Also ich glaube, was viele missverstanden haben, ist, dass die EU-Türkei-Erklärung nur deswegen zustande kam, weil es uns damals gelungen ist, die Türken zu überzeugen, dass das in ihrem Interesse ist. Also Migrationsabkommen.
Also der EU-Türkei-Deal vielleicht auch, das ist schon länger her, 2016 war das. Das war eigentlich ihre Idee. Damals waren die Balkanrouten, die wurden dann gestoppt eigentlich, oder da sammelten sich die Menschen. Und Angela Merkel hat dann mit der Türkei ausgehandelt, dass die Leute, dass ab einem Stichtag die Leute, die über das Meer kommen, sofort zurückgenommen werden von der Türkei, aber dafür Deutschland aus der Türkei eine gewisse Anzahl Leute direkt, Schutzbedürftige direkt einreisen lässt.
Ja, also die Grundidee war, dass die Türkei anbietet, ab einem Stichtag Leute zurückzunehmen. Das EU-Asylrecht war unberührt, also man musste weiter in der EU entscheiden, ob die Türkei für diese Menschen sicher ist. Und das ist anspruchsvoll, da braucht man Asylverfahren und man muss genug Ressourcen dafür haben. Aber die Zahlen sind so schnell gefallen auf 2.500, 3.000 im Monat, dass das möglich gewesen wäre, hätte man es ernsthaft organisiert. Dafür hat aber die Türkei verlangt vier Dinge. Erstens, dass man eine größere Zahl von syrischen Flüchtlingen aufnimmt. Also Davutoğlu, der damalige Premierminister, dachte dann 100.000 im Jahr. Das wurde allerdings nicht niedergeschrieben. Im Text stand, wenn die Zahl der Boote drastisch fällt, beginnt ein großzügiges Resettlement-Programm, ein humanitäres Aufnahmeprogramm. Das Zweite war, dass die Türkei gesagt hat, wir brauchen für die Syrer, wir haben dreimal mehr Syrer als die ganze EU, die meisten wollen in der Türkei bleiben, wir brauchen dafür finanzielle Unterstützung. Es gab 6 Milliarden für die 3.5 Millionen Syrer im Land. Das hat die EU tatsächlich aufgestellt. Das war die größte Hilfe für einen Drittstaat, für Flüchtlinge in der Geschichte der EU. Das Dritte war, dass man in der Türkei den Türken klar macht, dass der Visa-Liberalisierungsprozess, den die Türken seit Jahren hatten, sie wollten visafrei als Touristen reisen dürfen, so wie Ukrainer und Georgier und Moldauer und jetzt seit diesem Jahr auch Kosovaren und schon seit langem Albaner und Serben. Auch die Türken wollten visafreies Reisen in den Schengen-Raum und da gab es Bedingungen, die mussten sie erfüllen, die haben sie noch nicht erfüllt, aber die EU sagte zu, wenn sie die Bedingungen erfüllen, dann kriegen sie die Visa-Liberalisierung schon im Sommer 2016. Und das Letzte war, die Türkei wollte einfach ernst genommen werden, man versprach ihnen mehr Treffen und so weiter. Das Problem an der Geschichte war, Davutoğlu hat sich da sehr exponiert, der Premierminister wurde dann kurz darauf von Erdogan rausgeschmissen, weil Erdogan merkte, der will da sich Prestige aufbauen und handelt unabhängig von ihm. Und dann gab es den Putschversuch, die Menschenrechtslage in der Türkei hat sich sehr verschlechtert und an eine Visa-Liberalisierung war dann Erfüllung der Bedingungen, wo es auch um Menschenrechte ging, ist dann nicht gekommen. Aber die Zahl der irregulär Ausreisenden ist drastisch gefallen.
Also wir haben in der Ägäis weniger Bootsflüchtlinge.
Und viel weniger Tote. Also wir hatten in den 12 Monaten vor der EU-Türkei-Erklärung 1.100 Tote in der Ägäis und wir hatten in den 12 Monaten danach 80 Menschen, die ums Leben gekommen sind, also ein Rückgang auf mehr als 10%.
Sie haben das so ein bisschen beschrieben, was wir eigentlich verteidigen müssen, sind Konventionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa instand gesetzt wurden, weil man eine moralische Neuausrichtung wollte, man will Schutzbedürftigen Schutz bieten. Wir haben eine europäische Menschenrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention. Diese Abmachungen, dass wir eine Europa sein wollen, das Schutz bietet den Menschen, die es braucht. Wird es das in 50 Jahren noch geben?
Ich glaube, wenn wir uns den Trend der letzten 4 Jahre ansehen, müssen wir uns fragen, ob es das in 5 Jahren noch geben wird.
Jetzt müssen wir dann optimistische Kurve geben.
Ja, aber ich ende optimistisch, weil ich glaube, dass wir es drehen können. Und darum bin ich so ermutigt, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ich glaube, wir müssen diese Debatte gewinnen. Aber wenn ich jetzt sehe, die illegalen Pushbacks, die sich normalisiert haben, nach dem Zusammenbruch der EU-Türkei-Erklärung, seit 2020 nimmt die Türkei niemand mehr zurück. Die EU hat da einige große Fehler gemacht. Und Griechenland hat gesagt, gut, dann machen wir wieder Pushbacks. Also wir stoppen die Leute auf den Inseln und stoßen sie total illegal zu Zehntausenden im Jahr zurück. Polen hat Pushbacks legalisiert, ganz offen. Viktor Orban macht Pushbacks aus Ungarn nach Serbien. Also da werden Leute gepackt. In Ungarn kann man derzeit keinen Asylantrag stellen. Ungarn hat im letzten Jahr 40 oder 50 Asylanträge. Österreich hatte im letzten Jahr 58.000 zum Vergleich. Kroatien macht geheim, aber sehr offen die Pushbacks an der Grenze zu Bosnien. Wir haben die Kooperation mit Libyen und wir haben vor allem einen US-Präsidenten Trump, der vorhat zu beweisen, dass man mit enormer Brutalität Millionen Menschen vertreiben kann. Wenn wir nicht handeln rechtzeitig, besteht die Gefahr, dass die Flüchtlingskonvention die nächsten 5 Jahre nicht überlebt. Aber wenn wir handeln. Und sie haben mich gefragt, warum das mit dem Überzeugen länger dauert. Ich war eingeladen bei den Koalitionsgesprächen der deutschen Ampel, also der drei Parteien, und beschreibe ja in meinem neuen Buch, in dem neuen Vorwort, die Verhandlungen dazu. Die Ampelkoalition in Berlin hat diese Ideen alle in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Jetzt muss man sie umsetzen. Und ich plädiere dafür, ich fahre nächste Woche nach Berlin zurück, das jetzt auch schnell zu tun, indem etwa die Europäische Union einige Staaten, das reicht schon, es muss nicht alle sein, Großbritannien anbieten, im Ärmelkanal ein sicherer Drittstaat zu sein für die, die da jetzt aus der EU mit Schmugglern nach Großbritannien fahren. Also die Schweiz, Österreich und Deutschland könnten nächste Woche in London anbieten, wir sind sicher, wir wollen zeigen, dass wir daran glauben, dass niemand stirbt, dass die Schmuggler kein Geld verdienen. Wir bieten dem Vereinigten Königreich an, dass jeder, der mit Booten aus der EU nach Großbritannien kommt, nehmen wir auf, nach 2 Monaten würde niemand mehr in ein Boot steigen, das wäre die Wette. Dafür muss Großbritannien aus Österreich, der Schweiz und Deutschland jedes Jahr 20.000 oder 30.000 schutzbedürftige Asylsuchende legal aufnehmen. Also wir stoppen irreguläre Migration, Großbritannien bietet legale Wege an, wir zeigen, dass wir humane Kontrolle haben und dann erst verhandeln wir mit Marokko, Senegal und anderen Ländern und sagen, wo wir in eurer Position waren, haben wir das auch gemacht, weil es im Interesse beider Seiten ist. Für solche Dinge muss man werben. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, die große Mehrheit der Europäer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in der EU will nicht die Flüchtlings- und Menschenrechtskonvention opfern. Das Gefährliche ist, wenn die einzigen, die Konzepte zu haben scheinen, und mit Angst und diesen Mythen operieren, die skrupellosen Rechtspopulisten oder sogar Rechtsradikalen sind. Da müssen wir dagegen halten. Ich glaube, wir können das. Die größte Migrationskrise seit Jahrzehnten hat ja nichts mit der irregulären Migration zu tun. Das sind ja die Ukrainer zu Millionen aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine. Wenn diese große Fluchtbewegung, die wir bis jetzt eigentlich gut bewältigt haben, uns zeigt, dass wir auch mit großen Zahlen zurechtkommen können, weil es die Unterstützung in der Bevölkerung gibt, dann muss es doch möglich sein, kluge Politik zu machen. Und diese Alternative zwischen wir haben keine Kontrolle und dann kommen die Radikalen und sagen, wir machen inhumane Kontrolle, aus diesem Dilemma rauszufinden. Und zwar so schnell wie möglich.
Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr schön gesagt. Ich glaube, da können wir einiges mitnehmen zu dieser Hauptfrage dieses Podiums. Wie kann man die Migration, die Thematik entideologisieren, vielleicht nicht entpolitisieren, aber entideologisieren, nämlich indem man sich darüber informiert, ihre Konzepte auch anhört und mit einer gewissen Pragmatik beginnt, Lösungen zu suchen. Die Mehrheiten sind noch nicht gemacht, die werden in Demokratien immer wieder neu gemacht, das heißt, es ist noch lange nicht verloren. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe Ihnen noch was Kleines mitgebracht. Aus der Schweiz einfach, damit Sie noch länger durchhalten können. Das sind Hustenbonbons und Ihre Argumente vertreten. Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.